Gott spricht zu uns auch heute Morgen, zu jedem Einzelnen. Das ist mein Gebet, dass du wirklich für dich hörst, besonders heute. Zum Thema Nehemia, Kapitel 5. Ich habe es etwas erweitert. Die Kraft einer Vision bedarf immer wieder Erneuerung. Die Vision, was Gott vorhat, braucht immer wieder Erneuerung. Und hier speziell durch Schuldenerlass. Das habe ich beigefügt. Nehemia Kapitel 5. Nehemia baut die Mauer mit den Leuten in und um Jerusalem wieder auf. Und sie kommen eigentlich gut vorwärts. Sie erleben dann Angriffe. Wir haben das am letzten Sonntag oder vor zwei Wochen angeschaut, ja, oder wann auch immer, kürzlich, wie der Mauerbau in Stocken geriet, weil die Angriffe von außen kamen. Und wir haben gesehen, eindrücklich das Bild, in der einen Hand die Mauerkelle, in der anderen Hand das Schwert. Man hat gearbeitet, gleichzeitig gewacht, gebetet, sich verteidigt. Ein gutes Bild für den geistlichen Kampf. Nicht nur arbeiten, auch beten, aber auch nicht nur beten, sondern die Verantwortung wahrnehmen und dranbleiben am Auftrag. Heute geht es nicht um die Frage, was machen wir, wenn der Angriff von außen kommt, sondern was machen wir, wenn der Angriff von innen kommt, wenn bereits intern Schwierigkeiten sind. Was ist dann dran? Und das Kapitel 5 gibt uns einen Einblick dazu. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht von Brandpfeilen. Ja, wenn der Pfeil vom Gegner geschossen wird hinter die Front, hinter die Verteidigungslinie und dort sein Unwesen treibt und vieles zerstört. Das ist die Absicht der Brandpfeile. Und Paulus erwähnt es in Epheser Kapitel 6, dass der Feind seine Brandpfeile schießt und wir uns verteidigen sollen. Die Waffenrüstung wird dort beschrieben. Und wir haben ein Beispiel hier im Nehemia-Buch Kapitel 5, was für Gefahren sein können innerhalb vom Volk Gottes. Und darauf gilt es, Acht zu geben. Ich frage dich heute Morgen, welche inneren Gefahren in deinem Leben lauern, die dich zerstören, die dich aus der Bahn werfen, die dich herabziehen. Was für interne Gefahren gibt es in der Kirche, in der Gemeinde, in unserer Kirche, die es gilt auszulöschen, zu bändigen, zu eliminieren? Was möchte uns intern kaputt machen? Ihr habt alle so ein Zundhölzchen auf der rechten Seite, außer die ganz rechts sitzen, die haben dann links, aber dann geht es auf, sollt wirklich alle eins haben. Ein Zundhölzchen, ja. Was kann ein Zundhölzchen alles ausrichten? Ein Zundhölzchen hat ein Potenzial, ganz viel zu zerstören, ein Riesenhaus abzufackeln, wenn man es nicht im richtigen Moment auslöscht. Und jedes Kind kann ein Zundhölzli ausblasen. Dann kann man es noch. Ganz klein kann es beginnen. Aber es gilt die Entschiedenheit, dann den Löschvorgang zu tätigen, einzuschreiten, Entschlossenheit zu zeigen. Wenn der Brandpfeil fliegt und er landet irgendwo, dass das sofort angegangen wird, weil da viel Potenzial ist, das zugrunde geht. Also Nehemia war am Bauen mit seinen Leuten und da jetzt lesen wir im Kapitel 5 ein praktisches Beispiel, das uns ganz viel sagt und herausfordernd ist. Ich habe gebetet, mehr gebetet als sonst, vielleicht für eine Predigt oder wir haben am Freitagabend Monatsgebet gebetet, dass das was etwas bewirkt, vor allem in dieser Angelegenheit. Ich lade dich ein, ganz dabei zu sein und auf Gottes Geist zu hören. Nehemia Kapitel 5, Vers 1. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Okay, ein internes Problem, nicht wahr? Sogar die Frauen haben sich öffentlich beschwert, das war nicht üblich, aber es war dran. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Kinderreiche Familien, die kamen nicht durch mit der Ernährung. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Da war ein enormer wirtschaftlicher Druck, so groß, dass sie verzweifelt waren, die Grundversorgung war nicht mehr gewährleistet. Und es kam noch dicker, wir lesen Vers 5, wir gehören, so sagten sie, doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Und einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Leute, das heißt, die Töchter wurden missbraucht. Die Eltern mussten zuschauen, was mit ihren Kindern geschah, weil sie nicht mehr durchkommen. Klammer auf, das gibt es auch heute noch. Wir sind machtlos, riefen sie, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Wir sind im kürzeren Hebel, wir sind ausgeliefert. Das eigene, dass die Leute sagen, dass sie von Menschen vom eigenen Volk versklavt werden. Dass sie derart gegenseitig verschuldet sind. Dieser Missstand. Viele kennen die Geschichte von, die schwarzen Brüder. Vor 150, 200 Jahren, Tessiner Buben, die dann nach Mailand als Kaminfeger geliehen oder verkauft wurden, die das Geld auftreiben mussten, vielleicht für den Arzt der todkranken Mutter. Man hat die Kinder so diesen Profiteuren ausgeliefert. In unserem eigenen Land, es ist schon eine Weile her, aber wir wissen, wie das schnell sich verändern kann, wenn die Situation eskaliert und nichts mehr da ist. Versetz dich mal als Mutter, als Vater in diese Lage, wenn du deine Tochter, deinen Sohn hergeben musst, weil es keine andere Lösung mehr gibt. Also die Leute in Jerusalem und um Jerusalem, sie bauten zwar recht eifrig an der Mauer weiter, aber intern brodelte es. Intern brodelte es schon lange. Das war vielleicht das, was Nehemia nicht so sah. Er hat die Mauer untersucht, ja, aber er hat vielleicht nicht den Volkszustand, die Beziehung untereinander, hat er nichts untersucht. Nun wurde er konfrontiert damit, wie die Lage war. Schon längere Zeit muss ja das gewesen sein. Gott hasst Ungerechtigkeit. Soziale Ungerechtigkeit ist übrigens in der Bibel ein weitaus breiteres Thema als manche Themen, die wir Christen debattieren und bewegen. Die soziale Ungerechtigkeit. Was nützt alles fromme Getue, wenn wir Ungerechtigkeiten zulassen, wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann ergänzt Jesus, ja, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Zeig mir, wie du mit deinem Nächsten umgehst, und ich kann dir sagen, von der Schrift her, wie etwa oder nicht du Gott liebst. Das gehört zusammen. Fragen, die wir uns stellen müssen. Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, auch als Schweiz in unserem System, von dem wir so profitieren, auch als Christen. Und lieber einmal wegschauen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil es geht hier noch tiefer, speziell für die Gemeinde Jesu und vor allem für die Gemeinde Jesu. Wir lesen nämlich, als ich, Nehemia, ihre Klagen hörte, von dem Unrecht erfuhr, machte ich mich danach wieder an die Arbeit. Nein, nein, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Das war der angemessene Umgang und die angemessene Reaktion von Nehemia. Er war ärgerlich, er wurde wütend. Wütend, weil sein geliebter Mauerbau jetzt halt nicht mehr so vorwärts ging. Nein, viel weniger, viel, viel, viel mehr. Weil er sah, dass im eigenen Volk gegenseitige Beschuldigungen waren. Die einen pochten auf ihr Recht, das steht mir zu. Du hast eine Schuld mir gegenüber. Und andere, die versklavt waren und ja, die Spannungen waren da. Das machte Nehemia wütend. Und dann kommt der schöne Vermerk in Vers 7. Luther übersetzt es so, ich hielt Rat mit mir selber. Man kann auch sein eigener Ratgeber sein. Einfach in sich zu gehen, um mal zu überlegen, Moment mal, Ball tief halten, sehr weise. Nehemia polterte und schimpfte nicht gleich drauf los, in seiner Wut. Er machte es, wie es in Epheser 4, 26 heißt, wenn ihr in Zorn geratet, so versündigt euch nicht. In allen Beziehungen, die du lebst. Halte Rat mit dir selber vor Jesus, nimm dich kurz zurück. Und dann lesen wir, ich dachte über alles gründlich nach, dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute, eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Und ich fuhr fort, ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött der Feinde. Nehemias Zorn war angemessen. Was nützt das ganze Bauprojekt, wenn an falscher Stelle nicht außen die Schutzmauern hochgezogen sind, sondern zwischen den Leuten intern? Anlass zum Zorn. Anlass zum Zorn, den gibt es im Reich Gottes, immer wieder mal. Wir lesen es gerade auch von Jesus selbst, wie er zornig werden konnte. Ein Beispiel in Markus Kapitel 3, da hat er einen kranken Mann mit einer abgestorbenen Hand vor sich an einem Sabbat und heilt ihn dann. Und er fragt in die Runde aller Anwesenden, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Menschenleben zu retten oder eines verloren gehen zu lassen. Und sie schwiegen alle. Und dann lesen wir, wie Jesus jeden Einzelnen der Reihe nach ergrimmt anschaute in die Augen. Wütend, erschüttert über ihr erbarmungsloses Herz, ihr verstocktes Herz. Was nützt das ganze fromme Sabbatgetue, wenn die Barmherzigkeit fehlt? Noch eine treffende Geschichte zu unserem Thema für uns heute hat Jesus erzählt in Matthäus 18. Ich nehme das am Schluss nochmal hervor und behaltet euch diese Geschichte im Hintergrund. Ihr könnt sie zu Hause nachlesen ab Vers 21, ist auch im Zettel erwähnt, meine ich. Da war ein König und in seiner großen Gnade und Güte hat er einem seiner Leute begnadigt und seine ganze riesengroße Geldschuld erlassen. Es ging genau auch um Geldschuld, um Schuldigsein und müssen abbüßen und weiß was, hat ihm alles erlassen. Und diesem kommt nichts Gescheiteres in den Sinn, als bei der nächsten Gelegenheit einer seiner Schuldner vorzuknöpfen und sagen, du hast mir ab sofort alles zurückzahlen, ich erwarte es 0, plötzlich von dir, sonst sperre ich dich ein samt Frau und Kinder und so, oder? Und der gnädige König bekommt das zu hören und reagiert erbost, du Herzloser, du, ich habe dir deine großen Schulden erlassen. Müsstest du da nicht auch mit deinem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war zornig, sodass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ. Ähnlich ging es Nehemia. Er hatte den Mut, die führenden Leute zu konfrontieren und das Thema anzusprechen. Es ist nicht in Ordnung. Ja, aber der Staat ist zu und schließlich. Es ist nicht in Ordnung, wie ihr eure eigenen Leute gefangen nehmt, an der Leine haltet und auf euer Recht beharrt. Es ist nicht in Ordnung. Das ist No-Go, was ihr euch da leistet. Das hat Nehemia gesagt. Oft fehlt uns der Mut, einen Missstand anzusprechen. Wie kann ich da ein Lied von mir selbst singen? Harmoniebedürftig, man, der Friedenslieb. Man möchte keinen Konflikt. Und dann lässt man es. Man wartet ab und dann ist es versandet. Das ist Menschenfurcht. Aber wenn du vor Gott kniest, brauchst du Menschen nicht zu fürchten. Es geht um Gottes Ehre. Nicht wie ich nah anschließend dastehe. Es geht um Gottes Sache. Für Gottes Ehre einstehen. Und darf ich erlaube mir zu sagen, wir machen uns Christen zum Gespött für andere, wenn sie erleben, was für ein Knatsch wir unter uns haben oder haben können, könnten oder teilweise haben. Unglaubwürdig. Und manche Leute sind empfänglich oder sensibel und spüren das. Andere gar nicht, aber manche spüren das. Wir können unsere Gottesdienste noch so aufpolieren. Wir können mit der Projektgruppe FWG 2028 können wir noch so uns ins Zeug legen und uns überlegen, was dran ist, mit Kreativität und überzeugt sein. Nehemia sprach weiter. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Wir stehen auf dieser Seite, die eigentlich Ansprüche haben und schließlich rechtens so einfordern dürfen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Nehemia ging mit gutem Beispiel voran, er verzichtete auf das, was ihm zustand, und in Vers 14, im Kapitel 5, das wir jetzt nicht behandeln heute Morgen, aus Zeitgründen vor allem, sehen wir, wie Nehemia voranging. Er beschreibt, wie er darum rang, dass die Gerechtigkeit auch in seinem Leben sichtbar wird und wie er großzügig war. Lest diesen Teil noch, ist auch sehr wichtig. Liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, wenn ich mal so sagen darf. Ja. Wenn du einen Missstand siehst in der Familie Gottes, dann gibt es nur eines. Mach du den ersten Schritt. Es gibt nur das. Mach du den ersten Schritt. Mach du den Unterschied. Wenn du einen Missstand siehst, weißt du ja automatisch, wie es sein sollte. Leb das vor in gewinnender Weise wie Nehemia und du wirst früher und später dein Umfeld prägen. Ja, wir dürfen klagen bei Gott. Ja, wir sollen es thematisieren, ansprechen. Ich komme noch darauf zu. Aber wenn du einen Missstand siehst, stehst du in geistlicher Verantwortung, wenn du Jesus folgst, wenn du Gott kennst oder am Lernen bist. Nehemia sprach weiter. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Dieser Satz sagt einiges aus, was Nehemia eben nicht sagte. Nehemia sagte nicht, Leute, irgendwann sollt ihr schon mal etwas von den Schulden der anderen erlassen. Wenn ihr dann bereit seid oder so. Noch heute. Es gibt keinen Anlass, keinen Grund, das auf die lange Bank zu schieben. Ich weiß es in der Seelsorge, man kann das nicht erwürgen, erzwingen. Aber grundsätzlich steht der Weg immer offen für diesen Schritt. Unser Herz muss mitkommen, natürlich, aber die Einladung noch heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, noch heute. Und dann sagt Nehemia, nicht irgendetwas in den Schulden, alle Schuld, restlos, alles, das ist radikal. Das zeugt von radikaler Gnade, die Gnade, die eben recht unfair sein kann, ist sie eigentlich immer. Weil sie ist immer unverdient. Und sie kostet mich manchmal etwas. Vor allem je nach auf welcher Seite ich stehe. Erlasst alle Schuld. Es braucht Mut. Es braucht Mut, Feuer zu löschen. Wer in der Feuerwehr ist, weiß das. Angsthasen sind schwierig an die Front zu schicken. Es braucht Mut, Feuer zu löschen. Und je schneller, entschlossener, noch heute, noch in diesem Moment, das macht, desto besser. Die Brandpfeile zu löschen, braucht Entschlossenheit. Und wir lesen, sie antworteten, was für einen Moment war das. Sie antworten, gut, ja, wir wollen tun, was du sagst, Nehemia. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Das ließ Nehemia sich nicht zweimal sagen und es steht, ich rief die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Er besiegelte das mit den Priestern vor der heiligen Gegenwart Gottes. Was für ein heiliger Moment ist das? Die Entschlossenheit im Herzen ist wahrgeboren und nun galt es, einander zu helfen, jetzt aber auch umzusetzen. Und wir lesen im Vers 13 dann noch, wie er mit einem Ritual das noch verdeutlichte. Könnt ihr auch weiterlesen für uns. Für uns lassen wir das mal stehen. Nehemia wusste sich verpflichtet, für diese Erneuerung im eigenen Volk zu kämpfen. Und er kämpfte somit gegen die damalige Kultur. Ich habe Recht und für mich muss stimmen, oder? Die Kultur, in der wir auch stehen. Nehemia macht einen Frontalangriff auf die Kultur, in der sie lebten. Und Jesus macht einen Frontalangriff auch an unsere Kultur, in unserer Kultur. Wir leben und wir sind geprägt vom Zeitgeist. Das ist der Zeitgeist, der mich plagt unter Christen. Nicht, wie man es genau verstehen muss, sondern diese Haltung. Und die Verschuldung, immer zuerst die Schuld des anderen zu sehen, immer sich zuerst im Recht zu sehen und man sollte noch und das noch und zuerst Kritik und dies und jenes. Versteht ihr? Da sind die vielen Zündhölzer, die etwas entflammen, da wachsen die Konflikte. Natürlich müssen wir auch über Verständnis reden, was Jesus meint. Ich will das nicht ausklammern, aber ich denke, da dürfen wir noch mehr lernen. Gottes Kultur hat andere Prinzipien. Und meine Lieben, wir spielen in der Champions League und nicht in der vierten, fünften Liga. Wir sind eine geistliche Feuerwehrmiliz, jeder mit seiner Verantwortung. Ich habe hier, ist niemandem aufgefallen, dass der Feuerlöscher dort hinten nicht mehr steht. Vielleicht dachte jemand, ja, die haben gestern, war ein toller Einsatz mit der ganzen Putzaktion. Weißt du, wo der Feuerlöscher steht? Dort hinten, richtig, da hat es aufmerksam, genau. Weißt du, wo es Brandschutz gibt bei dir zu Hause? Das ist wichtig. Wir haben hier vorne so ein Wasserbecken. Das können wir dann fürs Abendmahl dann gleich praktisch umsetzen, wie man löschen kann. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir Feuer löschen. Wie wir Brandherde denen zuvorkommen. In der Familie Gottes, intern im Volk Gottes. Wie leben wir, dass das interne Feuer keine Chance hat? Und das solltest du wissen, wenn du zu unserer Kirche gehörst. Das musst du wissen. Die Gäste sind heute, die dürfen sich nun zurücklehnen. Ich spreche jetzt zu denen, die hier in der Gemeinde sind, die sich zur Gemeinde zählen. Löschvorgang Nummer 1. Matthäus Kapitel 18 lehrt es uns. Erster Löschvorgang, wenn dein Bruder oder auch deine Schwester, wir bleiben bei Männchenform einfachheitshalber zum Lesen, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe hin und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn dein Bruder sündigt, der steht nicht, wenn dein Bruder anderer Meinung ist und ihr euch nicht einigen könnt. Nein, wenn dein Bruder sündigt, das heißt, wenn er dich verletzt hat. Nicht über was jetzt gilt, sondern wenn er dich verletzt hat, nicht ernst genommen hat oder wenn irgendetwas vorgefallen ist, wo du dieses Unrecht erlebst. Das heißt, triff dich mit ihm unter vier Augen. Hier heißt, geh hin. Es heißt nicht, schreib ihm eine E-Mail oder eine WhatsApp oder wo man alles kann oder auch nicht telefoniere. Nein, sondern Auge in Auge voreinander. Menschenfurcht überwinden und rede mit ihm. Und der spricht und nimmt Initiative, der Unrecht erfahren hat. Aber der weiß es vielleicht nicht mal. Wenn dir Unrecht geschehen ist, hast du die Verantwortung. Wenn du zu Jesu Gemeinde, zu Familie gehörst, hast du eine neue Verantwortung bekommen. Dann gehörst du dieser Feuerwehr, zur Miliz. Da hast du einen Auftrag. Dann geh du und werde aktiv. Löschvorgang Nummer 2. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und gehe noch einmal zu ihm, damit alles vor zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Das ist so ein schon schwieriges Szenario, aber lassen wir das so einfach mal vom Prinzip her. Hier heißt es Gespräch unter drei oder vier Augenpaaren. Und es heißt nicht, besprich das im Hauskreis. mir ist so Unrecht geschehen. Oder im Gebetskreis. Herr, du siehst Marie und Visi und so. Nein, in der Gegenwart des Betroffenen Vertrauen wird das nochmal aufgenommen. Löschvorgang Nummer 3. Wenn er auch dann nicht hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Und es ist gut, dann vielleicht vor die Gemeinde. Ich mag das gar nicht als Verantwortlicher, wenn ich Geschichten hören muss, aber irgendwo muss man es ja deponieren, was dann auch seelsorgerlich umgegangen wird wie in der Information. Ich wünsche mir diesen Zustand nicht. Ich höre manchmal Geschichten, die gar nicht Löschvorgang 3 betreffen, sondern Löschvorgang 1. Dann geh du, mach du. Hier braucht niemand anders zu wissen, Löschvorgang 1. Nur du allein mit dieser Person. Aber wenn es vor die Gemeinde kommt, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen und Betrüger. Luther übersetzt wie einen Zöllner und Sünder. Oh, was heißt das? Wie hat denn Jesus Zöllner und Sünder behandelt? Er ging mit ihnen essen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er liebte sie. Ein großer Unterschied. Er hatte nicht mehr oder nicht die gleichen Erwartungen wie an seine Jünger. Deine Erwartungen schraub die massiv runter. Es gelten andere Kriterien. Aber nicht die Liebe nimmt ab. Und auch nicht die Suche nach Menschen, solche Menschen. Ein weiterer Löschvorgang noch, und der umfasst eigentlich alle. Und ich komme zurück auf dieses Gleichnis, Matthäus 18, 21. Schaut, das steht in diesem Zusammenhang, in diesem Kapitel mit dem Unrecht geschehen und wie gehen wir um, steht dann. Da fragte Petrus, Meister, und jetzt, wenn meine Schwester und mein Bruder zum siebten Mal, oder muss ich dann wieder vergeben? Siebenmal reicht, vollkommene Zahl. Und Jesus sagt, weißt du was, vergiss es. 70 mal 7 mal. Und wenn du bei 490 Strichen bist, dann kannst du gleich weiter Striche machen. Vergiss es. Und dann bringt er die Geschichte mit diesem gnädigen König und diesem hartherzigen Mann, der die Gnade nicht verstand und alles in Verruf brachte. Jesus sagt, darf ich das so sagen? Es ist ein himmelschreiendes Unrecht, wenn meine Kinder, denen ich alles restlos vergeben habe, in 12 Tagen feiern wir Karfreitag. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht, wenn meine Kinder, denen ich alles vergeben habe, einander Vorwürfe machen und diese noch weiter erzählen. Wenn sie unversöhnt in der Gemeinde hocken oder erst gar nicht mehr kommen. Da haben die feurigen Pfeile eingeschlagen und vieles in Brand gesetzt. Vielleicht sagst du, ach, mich betrifft das eigentlich nicht. Aber wenn du jemanden siehst, den es betrifft, dann ist es deine Verantwortung. Wenn du das siehst, auf diese Person hinzugehen und sagen zu ermahnen, zu ermutigen, mach den Schritt auf die Person, die es betrifft. Dann musst du auch reagieren. Wie bei den Feuerwehr, oder? Sag nicht, mich betrifft es nicht, oder? Und dann lass es halt brennen. Helfen wir einander. Leute, es gilt zu vergeben. Es gilt, der Gemeinde zu vergeben. Es gilt, der Gemeinde zu vergeben, vielleicht auch, wenn es eine Sache schon weit zurückliegt. Es gilt, der Gemeindeleitung zu vergeben, die nicht alle Entscheidungen, weiß wie, glorreich gefällt haben. Wir sind Menschen. Deshalb gilt es, für sie zu beten. Wir sind darauf angewiesen. Es gilt mir zu vergeben. Es gilt dir zu vergeben. Denn bei unbereinigter Schuld verfehlen wir den eigentlichen Sinn von Gemeinde. Wir können nicht evangelisieren, wenn wir das Evangelium bis zum Bach, aber versteht ihr, bis zutiefst nicht selber leben und feiern. Und wir verbauen auch den Weg für menschensuchende Menschen in die Gemeinschaft. Das ist ein geistliches Prinzip. Da tragen wir Mitverantwortung. Wir haben das Abendmahl heute und ich habe es bewusst, als ich in der Predigtplanung sah, oh, Kapitel 5, oh, ja, da müssen wir es platzieren. Das Abendmahl gibt ihm die Gelegenheit zu antworten. Erst recht genau jetzt uns daran zu erinnern, jetzt bei diesem Thema das hochzuhalten, sagen, Gott sei Dank, gibt es die Kraft der Versöhnung. Jesus hat sie gelebt und in unser Herz getragen durch den Heiligen Geist. Ich setze mich aus dem Jesus, du hast alles gegeben. Und ich gehe auch einen Schritt. Es gilt auch dem Bruder, der Schwester zu vergeben. Du bist eingeladen, nach vorne zu kommen, so sprichwörtlich zum Altar. Dort ist ja kein Opfer mehr drauf. Darum ist der Begriff Altar. Etwas kann man missverstehen. Wir brauchen nicht mehr den Opferaltar, aber das leere Kreuz und das offene Grab und das Abendmahl, das das verkündigt. Du bist eingeladen zu kommen. Und du hast vielleicht bemerkt, da vorne in der Mitte steht so ein Wasserbecken. Erinnert mich an die Stiftshütte, da war auch so eine Schal, ein Wasserbecken. Und bevor sie ins Heiligtum eintraten, galt es, sich zu waschen. Aufgrund der Tatsache des Opfers, des vollbrachten Opfers, das schon bereits hinter ihnen lag. Es gilt es zu reinigen. Du kannst symbolhaft dein Zundhölzli nehmen und wenn du nach vorne kommst, dieses ins Wasser werfen, legen, mit dem Zeichen, ich möchte dabei sein in dieser Kultur des Reiches Gottes. Ich anerkenne es als meine Pflicht, vor der heiligen Gegenwart Gottes nichts anstehen zu lassen und stellvertretend für die, die gestrauchelt sind, sie nicht zu beschuldigen, sondern um Gnade zu bitten für sie oder vielleicht dann auch sie zuzugehen später. Anschließend, leg dein Streichholz rein und wenn du es noch unterstreichen möchtest, kannst du es zuerst noch anzünden dort, hält noch Zunholzschächte leer und dann kannst du es dann im Wasser löschen und das einfach so bestätigen. Ich erkläre mich bereit, ich verpflichte mich, die Brandpfeile auszulöschen, noch heute. Und so wollen wir zu Jesus kommen und ihm danken für seine Gnade, für seine Gemeinde, mit der er es auf sich genommen hat, seine Braut zu verschönern. Und mir ist mein Gebet, dass auch heute so ein richtiger Schub von Verschönerung seiner Braut geschehen darf. Und wir möchten im Gebet auch die Bindungen trennen, das, was uns vielleicht anklebt, so wie gesprochen trennen, das können ja nicht wir, aber dass wir uns auf die Stanz gehen und sagen, das hat keine Gültigkeit mehr im Reich Gottes für mich, was vielleicht einst geschehen ist. Und die alten Hasen unter uns kennen die Geschichte unserer Kirche noch viel besser. Und ihr seid so kostbar, weil ihr könnt Zeugen sein oder auch Zeugen werden von einer bereinigten Vergangenheit. Auch nicht immer die Unsicherheit, oh, es könnte ja nach etwas gewesen sein. Das ist eine Taktik des Satans. Ist nie genug recht, muss immer grübeln. Nicht das, sondern die Gewissheit, jawohl, wir haben es ans Licht gebracht. Und es ist bereinigt. Wir dürfen vorwärts gehen. Das ist die Grundlage auch für jegliche Gemeindevision und Ausrichtung und Gebet, Ausrichtung für Erweckung, für Gebet, für Bekehrung, für Wiedergeburt. Das brauchen wir. Nehemia Kapitel 5, eine so hilfreiche Botschaft für uns. Gott schenke uns Gnade. Wir gehen zum Abendmahl über und ich möchte dich einladen, dann nach vorne zu kommen. Ich habe niemanden mehr gefragt, der hilft. Wir helfen einander beim Austeilen. Komm nach vorne, nimm das Brot, ich stehe hier bereit und dann könnt ihr einander helfen beim Kelch Jesus, der da ist und euch beschenkt. Und wenn du Groll hast im Herzen, und das ist keine Schande, das kennen wir alle, aber du merkst, ich kann jetzt noch nicht, dann Hut ab vor dir, deinen Mut, das in Ordnung zu bringen und nicht ja, so zum guten Ton alles mitmachen. Da fängt es ja an. Deshalb, nun gilt die Einladung, fließend über deinen Lobpreis. Der Herr segne dich. Als die Nacht kam, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sagte, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und Jesus nahm den Kelch, dankte und gab ihn den Jüngern und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Zur Vergebung, zu einem Bund, der ewig hält. Noch heute, ab sofort, für immer, vollständig, vollkommen. Wir danken dir, Jesus. Danke, dass wir einfach dir vertrauen dürfen, dass du das uns sagst und gibst, was wir nun brauchen. An Zuspruch, an Gnade, an Annahme. Danke, Herr, dass dein Licht nicht zerstört, sondern heilt. Wir stellen uns in dein Licht und segnen in Gedanken den anderen neben uns, vor uns, hinter uns. Lass uns als Familie erneuert, immer wieder neu erneuert, weiter vorwärts gehen. Amen.